APS Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man.
Hallo, ABS Magazin, wie üblich, mittwochs, heute mit Andrea und
Java.
Und ja, und mir natürlich auch.
Den wir kennen ja. Wir dich vergessen. Wir können dich nicht vergessen.
Genau, wir. Ja. Und heute geht's um welche Themen, Andrea? Du hast nämlich heute die hauptsächliche Vorbereitung gemacht.
Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Situation von Flüchtlingen in Deutschland. Genau, und deswegen haben wir hier Java als Gast, der uns eine Geschichte zu erzählen hat über eine Flüchtlinge aus Afghanistan. Das kommt gleich. Willkommen, Java.
Hallo.
In der Sendung. Und dann reden wir auch, also zu diesem Thema, über das Flüchtlingstribunal in Berlin. Das Flüchtlingstribunal wird auch von Flüchtlingsorganisationen durchgeführt und findet dieses Wochenende, wie gesagt, in Berlin statt. Und dann kommen wir zum auch ein ganz wichtiges Thema, diese letzte Woche, die Protesten in der Türkei. Taksimplatz.
Genau, die werden wir eigentlich auch nur ganz kurz am Rande berühren können, denn eigentlich hatte ich vorgehabt, jemanden zu finden, der mir da vielleicht eventuell ein bisschen mehr zu erzählen kann, was aber leider nicht möglich war. Das heißt, letztendlich bleibt uns da jetzt auch nicht viel anderes übrig, als die Situation quasi als reine Außenstehende zu betrachten und wenigstens ein paar Worte dazu zu verlieren, weil ich finde, man kann das nicht einfach nur so vorbeigehen lassen und so tun, als ginge uns das alles überhaupt nichts an. Es ist immer ein Teil von dem, was in Europa generell derzeit an Politik stattfindet. Und wir haben es ja auch bei Blockupy in Frankfurt gesehen. Auch hier wird das im Üblichen nicht viel anders behandelt als in der Türkei, nämlich mit Schlägen. Also braucht sich auch, die hiesige Regierung aus genau diesem Grund nicht allzu sehr dazu zu äußern, denn letztendlich machen sie es auch nicht anders, als der Herr Erdogan tut. Ja, dann kommen wir doch gleich zum ersten Thema. Oder vielmehr, ich würde ja fast sagen, spielen wir erstmal einfach ein Stück Musik und dann...
Können wir gern machen. Ich hatte hier was Lateinamerikanisches vorbereiten eigentlich. Ich hoffe, viele Leute kennen diesen Band, Orishas.
Ich hoffe es auch, ich kenne sie.
Ja.
Dann
los geht's.
Genau.
Emigrantes von Orishas.
Ja, Orishas sind fertig und wir kommen zum ersten Gast unserer Sendung.
Also, wie gesagt, also heute geht es um die Situation von Flüchtlingen in Deutschland. Heute geht es um Menschen, die aus irgendeinem schweren Grund die Entscheidung getroffen haben, ihre Heimat zu verlassen. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung als Ecuadorianerin, die in 2000 die größte soziale, politische und wirtschaftliche Krise von Ecuador erlebt hat, wo mehr als 1 Million Ecuadorianer das Land verlassen haben, um eine bessere Zukunft zu finden. Und heute werden auch Interviews mit Leuten geführt, die sich nicht mit der Flüchtlingspolitik oder mit Flüchtlingsthematik beschäftigen, sondern mit Personen, die eine direkte Erfahrung mit Flüchtlingen oder als Flüchtlinge gemacht haben. Wie gesagt, also Java ist hier, um eine Geschichte zu erzählen, die mich besonders schockiert hat und die auch ganz wichtig zu erzählen ist, da nur mittels Erzählung und Bekanntmachung Bewusstsein und Solidarität in der Gesellschaft möglich ist. Java, stell dich ganz kurz vor, wer du bist und was du machst und wie du diese Frau oder diesen Fall getroffen hast.
Zunächst einmal vielen Dank, Andrea und Tim, dass ihr euch diese Angelegenheit angenommen habt und euch bereit erklärt habt, diesen Einzelschicksal zu helfen. Und zwar, mein Name ist Java, ich bin aus Nähe Frankfurt hier, 30 Jahre alt, iranischer Herkunft, Diplomkaufmann. Und ich habe keinen persönlichen Bezug zur der betroffenen Frau Mahsoudi, sondern wurde selbst nur von Dritten angesprochen, ob ich ihr helfen konnte. Und nachdem ich die Frau und ihr kennengelernt habe und über ihr Schicksal, sie mir über ihr Schicksal berichtet hat, dann habe ich mich der Sache angenommen, ihr zu helfen.
Kannst du über Frau Maksoudi erzählen, warum sie von ihrer Heimat geflohen ist?
Ja, Frau Maksoudi ist afghanischer Herkunft. Sie kommt aber aus dem Iran, ist hierher geflüchtet. Und zwar, in ihrem Fall geht es darum, dass sie von ihrem Mann unterdrückt wurde, geschlagen wurde, dass sie sich dann endlich geschafft hat, sich von ihr scheiden zu lassen, aber dem folgen dann Drohungen, Schläge und bis hin zu, was in den Bereichen dann so erschreckend manchmal ging, ist, dass ihr Mann ihr gedroht hat, ihr Säure ins Gesicht zu spritzen. Und da hat sie sich halt öfters bei der Polizei gemeldet und um Hilfe gebeten. Aber in einem Land wie dem Iran, wo die Frauenrechte wenig zählen, kommt von der Polizei dann halt nicht viel. Und erst recht, muss ich leider sagen, obwohl ich auch aus dem Iran komme, der Umgang mit Afghanern ist in vielerorts da sehr, sehr schändlich. Also es ist, da wird sich nicht um die afghanischen Mitbürger in Iran dann gekümmert. Und das ist, wird dann eher so handgehabt, dass die sich so gesagt, das ist euer Problem, ihr müsst selbst miteinander klarkommen. Und so, dass sie sich dann genötigt fühlte, dann aus dem Iran zu fliehen. Sie hat nämlich, also sie ist dann mit einer ihrer Kinder, der Nasseran, um der es heute geht, ist sie nach Deutschland geflohen. Sie konnte es sich nicht leisten, ihre anderen zwei Kinder mitzubringen. Ja.
Okay. Und welche ist die Situation von der Tochter? Wie krank ist sie und was wird benötigt, um ihr zu behandeln?
Also die Tochter leidet an einer LAD1-Defekt. Es ist eine Art, also ein sehr seltenes Krankheitsbild. Es ist ein Gendefekt und es trägt sich so aus, dass die weißen Blutkörperchen im Körper nicht an den Ort einer Infektion oder einer Entzündung wandern können. Und um diesen Defekt zu überwinden, bedarf es halt einer Stammzellentransplantation.
Du hast vorhin gesagt, das Kind ist 9 Jahre alt.
Ja.
Und ist im Wachstum zurückgeblieben und also deutlich eingeschränkt allein deswegen, weil sie, nachdem sie ja mal eine Spende bekommen hat von ihrer Schwester, die eben noch im Iran lebt, genau. dass sich jetzt halt langsam aber sicher diese Stammzellenspende, die sie mal bekommen hat, jetzt quasi in Luft aufgelöst hat oder vielmehr eben nicht mehr wirkt, mhm. Und dass das Kind dementsprechend jetzt schon auch unter den Folgen massiv leidet.
Ja, also es ist so, dass sie mit 3 Jahren das erste Mal eine Stammzellentransplantation von ihrer Schwester bekommen hat. Und dann war eigentlich über mehrere Jahre alles gut, also 3-4 Jahre. Und seit 1-2 Jahren gibt es wieder so eine schleichende Abstoßung der Spende. Und aufgrund dessen ist sie jetzt dringend angewiesen auf eine neue Spende. Sie ist dann hier im Uniklinikum Frankfurt behandelt worden und sie ist auch schon eine auf der Transplantationsliste. Aber das Problem kommt jetzt daher, dass auf dieser Liste, besser gesagt, da man nur eine Spende von einer HLA-identitätsgleiche Person bekommen kann, beziehungsweise HLA-kompatible Person, das sehr selten der Fall ist. Und aufgrund dessen ihr mitgeteilt wurde vom Uniklinikum, dass sie höchstwahrscheinlich eine Wartezeit von mehr als 2 Jahren in Kauf nehmen müsste. Und der leitende Chefarzt und der Direktor des Uniklinikum Frankfurt haben gesagt, dass mit so einer langen Wartezeit dann ernsthaft das Leben der Tochter in Gefahr ist.
Und dann muss man auch dazu sagen, beide, also Mutter und Tochter, sind jetzt im Asylverfahren aber eben sind noch nicht durchgekommen, was letztendlich zurzeit ja wohl verhindert, dass die Schwester aus dem Irak hierher einreisen könnte, um eben als Spender zur Verfügung zu stehen.
Ja, aus dem Iran. Und zwar, Iran, ja. Zunächst mal möchte ich was von der Krankheit sagen, weil LAD1 Defekt, das ist für viele, also ein Gendefekt, das ist für viele dann nicht vorstellbar, dass sie es vielleicht etwas nachvollziehen können, wollte ich was von den Symptomen noch der Krankheit sagen. Und zwar, es trägt sich so aus, dass zum Beispiel, wenn die Tochter sich eine Wunde holt oder sonst irgendetwas, irgendeine Entzündung, dann diese Entzündung halt nicht verheilt. Also sprich, sie holt sich eine Wunde und wie wir das alle kennen, wenn wir uns irgendwo verletzen oder sonst irgendetwas, die Wunde, die verheilt vielleicht nach 3 bis 5 Tagen, sie ist dann nach einem halben Jahr immer noch mit dieser Wunde. Ja. Und aufgrund dessen, um dann präventiv auch gegen Entzündungen etc. dann vorzugehen, nimmt diese Tochter durchgehend sehr, sehr starke Antibiotika. Ich weiß nicht, jeder von uns hatte mal eine Grippe, wo er mal auf Antibiotika angewiesen war. Nach 3 Tagen starke Antibiotika, dann wissen wir uns, wie wir uns fühlen. Ja. Und ein 9-jähriges Kind, dann, das über Jahre hinweg Antibiotika nimmt, kann man sich dann denken, wie das Kind sich fühlt. Also man, ich sehe es ihr auch an, also sie ist äußerlich noch okay, also nur, dass man halt so ihr von ihrem Hautfarbe sieht, dass sie schon ziemlich blass ist manchmal und dann denke ich mal, dass die Auswirkungen der Krankheit und der Antibiotika auch dann sind, dass sie auch in ihrem Wachstum, wie sie schon sagten, etwas gehemmt ist und ja, das ist uns, also sie hat zum Beispiel Schuhgröße 28 und das ist eigentlich ein Schuhgröße, ich glaube, für 5-jährige Kinder oder so, ja.
Also es hat massive Wirkungen quasi, das ja, Problem also, für das Kind.
Genau, und sie braucht halt so dringend halt einmal, weil ihr Leben dann ernsthaft in Gefahr ist und auch um weiter ihren Wachstum und ihren Körper, sich damit sich entwickeln kann, dringend diese Stammzellentransplantation. Von der Schwester. Und jetzt kommen wir dazu, warum von der Schwester? Einmal, wie gesagt, musste sie ja lange, höchstwahrscheinlich zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis sie hier einen Spender findet. Als nächstes ist es so, dass eine Zelle immer aus der Familie, also wie zum Beispiel von der Schwester, die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßung viel geringer ist, als wenn es von einem Dritten kommt.
Klar.
Genau. Und ja.
Und in dem Fall hat es ja auch schon mal gepasst. Also insofern ist klar, die Schwester wäre genau die richtige Spenderin.
Genau.
Aber sie kann halt nicht herkommen, solange das Asylverfahren der Familie läuft. Das heißt, es muss halt möglichst schnell zu einer Entscheidung auch kommen, dass diese Familie Asylrecht hat in Deutschland.
Genau. Und da ist es jetzt so, dass von Seiten der Behörden schon mal viel Verständnis gezeigt wurde, dass ihre Anhörung schon schneller erfolgte, wie es bei anderen vielleicht der Fall ist. Also die Frau Massoudi ist im Dezember nach Deutschland emigriert und sie hatte jetzt im Februar ihre Anhörung gehabt, Februar, März. Und ich habe mit dem zuständigen Entscheider, mit dem zuständigen in Herrn da telefoniert und es sieht halt nur so aus, dass sie höchstwahrscheinlich nur einen subsidiären Schutz zugesagt bekommt und kein volles Aufenthaltsrecht. Jetzt haben wir das Problem, dass die Schwester nicht einfach so hierher kommen kann, weil die deutsche Botschaft in Iran uns sagt, ja, welche Garantien haben wir, dass die Schwester halt nach der Spende wieder zurückkommt.
Ja. Das typische Problem.
Das typische Problem und ja, da fehlt es mir an Worten, weil ich weiß nicht, was ich da drauf antworten soll, weil ich meine, ihren Bezug hat sie natürlich hier, weil da die Mutter
und die
hier
Schwester
ist.
Leben.
Ja, aber jetzt ist es halt nun mal so, dass es ein humanitärer Fall ist, wo wirklich das Leben bedroht ist und es gibt also nur 2 Arten. Hätte sie den vollen Aufenthaltsrecht hier bekommen, hätte man die Schwester im Rahmen einer Familienzusammenführung herbringen können. Und ansonsten musste man ein Visum zu Krankenbehandlung erstellen, was ein absolut sehr schwieriger Fall ist, so etwas da durchzubekommen. Und ja, wie gesagt, ich wurde von Dritten beauftragt. Ich bin nicht jemand vom Fach. Ich wusste nicht, wie ich vorgehen soll. Da habe ich mich dann der Amnesty International an Amnesty International gewandt und habe die um Hilfe gebeten. Die Frau Peters dort hat mich sehr freundlich und mit ihren Kollegen dann beraten, haben mir zur Seite gestanden, haben mir geholfen und dann ist jetzt haben wir die Entscheidung gefällt, dass wir einen Anwalt für die Frau Mahsoudi beauftragen, der sich ihrer Belange annimmt, weil wir sind, also keiner von uns ist rechtlich vom Fach, um genau zu wissen, wie man davor zu gehen hat. Es ist sehr viel Bürokratie, leider, obwohl ein Menschenleben dahinter steckt von einem neunjähriges Kind, es ist sehr viel Bürokratie dahinter und ja, und da haben wir einen Anwalt jetzt beauftragt. Und wir haben sehr großzügig sind wir unterstützt worden von einer anderen Organisation namens Die Welle, von der Frau Barbara Lücken dort. Und die haben jetzt schon einmal eine Einmalspende von 1.000 Euro gemacht, um einen Anwalt halt mit der Sache zu beauftragen. Und es bedarf aber, es ist noch mehr Bedarf da, um die ihr halt aus der Lage zu helfen, einmal wegen Anwalt und dann zukünftig auch dann, wenn wir es schaffen, die Schwester hierher zu holen, Flugkosten etc. Ich habe, sofern es ging, alles, was bisher ging, habe ich mit Freunden, haben mir sehr viele Freunde jetzt geholfen, der Dame halt zu helfen, um ihr halt, weil sie war ziemlich aufgeflogen mit der Situation am Anfang und wir haben halt versucht, ihre Lage etwas hier zu verbessern und sie hat ganz normal Bedarf gehabt an was andere Leute auch Bedarf haben, zu Hause zum Beispiel so etwas wie Gefrierschrank etc. Das haben wir alles so mit ein paar meiner Freunde zusammen gemacht, nur um weiter der Frau wirklich zu helfen, bräuchten wir wirklich die Hilfe von hilfsfreudigen Menschen.
Ja, die das halt unterstützen und auch sehen, wie krass katastrophal die Situation hier eben in solchen Fällen sein kann. Denn es ist wirklich, wenn man, gerade wenn man sich auch überlegt, also es geht hier um Menschenleben und trotz alledem wird dann damit argumentiert, dass ja die Schwester hier bleiben könnte, was in meinen Augen tatsächlich einfach, also so richtig, richtig schlimm ist. Als wenn das irgendwie zählen würde. Mal abgesehen davon, dass eben ohnehin eine Familie zusammengehört und das ja allgemein in Deutschland auch als furchtbar wichtig gesehen wird, dass Familien zusammengehören. Und dann, wenn das passieren soll, wird dann genau damit argumentiert, dass das das Schlimmste ist. Die könnte ja hier bleiben.
Ja, leider ist es so. Dennoch, ich bin guter Hoffnung, dass jetzt der Anwalt, der ist sehr kompetent und dass wir vielleicht zusammen, wenn uns Menschen da zur Seite stehen, dann schnell da erwirken können. Also der Anwalt setzt sich einerseits dafür ein, dass sie eine vollständige Anerkennung hier bekommt und wenn nicht, dass sie trotz subsidiären Schutz ihre Schwester herbekommen können, nur für die Behandlung oder dass er halt diesen Visum zur Krankenbehandlung durchbekommt. Ich habe Menge Briefe jetzt, seitdem ich mich der Sache angeschlossen habe, habe ich jetzt eine Menge Briefe formuliert, auch an die Botschaft, ans Auswärtige Amt. Aber also für einen einfachen Bürger ist es sehr schwer. Also dann braucht man einfach Rechtsbeistand, ja.
Das ist klar, ja.
Sonst wird man da auch nicht, glaube ich, so.
Nee, sonst klappt es einfach auch nicht. Es ist tatsächlich so. Die meisten Leute, die hier durchaus ein Recht auf Asyl hatten oder hätten, scheitern tatsächlich genau an der Hürde.
Wie bei jedem rechtlichen Problem.
Ja.
Man ist als Bürger auch und oder Person, Mensch einfach im Stich gelassen bei solchen Sachen.
Ja.
Genau.
Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall schon mal dafür und sag uns doch nochmal, wenn du kannst, wo man denn helfen kann, wenn Leute helfen möchten.
Also wer helfen möchte, also ich persönlich genauso wie viele natürlich auch spenden gerne groß in größeren Organisationen, aber hier ist es wirklich ein Fall, wo es direkt einer betroffenen Person das Geld zufließt, dass ihr geholfen werden kann. Und wie gesagt, die Welle GmbH aus Maintal hat bereits mit einer Spende von 1000 Euro gespendet. Ich erwarte keine großen Spenden von Privatpersonen, aber jede kleine Spende hilft, weil es werden noch bei uns auf uns Anwaltskosten zukommen, es werden noch andere Kosten zukommen, um die Schwester dann eventuell hierher zu bekommen. Und auch, wie wir es jetzt schon gemacht haben, mit privaten Spenden durch Freunde, habe ich ihr dann auch hier ihr alltägliches Leben versucht, etwas zu verbessern, da sie ja schon vom Schicksal so geprägt ist, wenigstens dann auch mal der kleinen Tochter halt manchmal ein paar Freuden zu machen mit, keine Ahnung, Kleinigkeiten einfach. Die Spenden werden betreut von Clandestini, das ist Vereinsschutz für Flüchtlinge. Die haben für uns extra ein Treuhandkonto, so gesagt, eingerichtet. Wer gerne spenden möchte, egal in welcher Größenordnung, wären wir sehr dankbar, wenn die Spenden an die Kontonummer, also der Name ist zunächst mal Clandestini.
Mit C vorne?
Mit C vorne, also Cesar, Ludwig, Anton, Nordpol, Dora, Emil, Siegfried, Theodor, Ida, Nordpol, Ida. Clandestini, und die Kontonummer ist die 568-200-00 und die Bankleitzahl ist die 508-90.000 und das ist die Volksbank Südhessen Darmstadt. Und ganz wichtig bei den Spenden, bitte anmerken unter den Stichwort afghanisches Mädchen, damit ihr Organisation die Spenden auch ihr
entsprechend zuordnen
kann. Genau.
Ja, und dann hoffen wir doch, dass da jetzt einige Leute, die zugehört haben, ein bisschen was.
Wären wir sehr dankbar. Aber ich bin wirklich am Anfang ganz alleine gewesen, dann waren kaum ein paar Freunde, dann sehr großzügig hat mir Amnesty International zur Seite gestanden und mir geholfen bei der Angelegenheit. Und ja, aber es bedarf halt mehr Hilfe, damit die Tochter dann gerettet werden kann.
Kannst du noch mal vielleicht die Kontonummer geben?
Also ja, die Kontonummer wiederhole ich zur Sicherheit. Ich lasse die auch hier hinterher. Genau. Falls jemand noch mal Nachfragen hat, können Sie gerne über das Radio X, bin ich mir sicher, können Sie dann das denen mitteilen. Also die Kontonummer ist die 568-20 und dann dreimal die Null. Und die Bankleitzahl ist die 508-90, dreimal die Null.
Alles klar. Und das ist bei der Volksbank Südhessen.
Volksbank Südhessen, Stichwort nochmal afghanisches Mädchen. Ja.
Ja, dann danken wir dir fürs Kommen und für den Einsatz, den du da gebracht hast bisher schon. Und hoffen, dass das in Zukunft besser wird.
Ich danke auch Radio X. Und ganz besonders euch zwei für die freundliche Unterstützung.
Dann spielen wir noch ein...
Noch ein Lied?
Spielen wir gleich noch ein Lied.
Danke, Java.
Danke.
Das ist Me Voy Pal Norte von Calle 13 und Orishas.
Und los geht's. Huppa, da hast du es aber abgebrochen. Brutal abgebrochen.
Das ja. Ist, ja, das Laptop spielt nicht mit.
Ah, okay. Das kenne ich, aber das ist hier echt üblich. Das habe ich dauernd.
Ja, manchmal sprechen wir nicht die gleiche Sprache mit meinem Laptop, aber das geht noch. Genau, also jetzt kommen wir gleich zu unserem nächsten Interview. Und hier geht es auch um Thema, also Flüchtlinge und Situation von Flüchtlingen, von vielen Geschichten eigentlich. Und das ist das Refugee Tribunal in Berlin. Also das ist ein Flüchtlingstribunal, das dieses Wochenende, also vom 13. bis 16. Juni stattfindet. Im Grunde genommen geht es um Empowerment von Flüchtlingen, um einen Appell an alle Flüchtlinge, ihre Rechte als Menschen wahrzunehmen und gegen Menschenrechtsverletzungen aktiv zu handeln.
Wer ist denn da, du hast vorhin schon ein paar Namen gesagt, wer ist denn da aktiv drin?
Aktiv drin. Also es gibt zwei Organisationen, die das organisieren. Also die sind Flüchtlings-Selbstorganisationen. Und zum einen haben wir The Voice Refugee Forum. und Netzwerk der Karawane für die Rechte von Flüchtlinge und Migrantinnen. Genau, also das sind zwei Organisationen, also staatlich unabhängig, die das organisieren. Und genau, also unter, also die Forderungen, die diese beiden Organisationen haben, und sind unter anderem Abschaffung des Status von Illegalität von Flüchtlingen, freier Zugang zu Bildung und Arbeit, Schließung von Lagern, Ausreisezentren und Abschiebungsgefängnisse und ja und so weiter und so fort. Aber dafür haben wir hier Milot Sherif. Der ist Pressesprecher von, also zum einen von diesem Flüchtlingstribunal, mhm, aber auch von The Voice. Und er kann uns ein bisschen besser erzählen, um was genau geht. Ich werde gleich ihn anrufen. Ich hoffe, Milot hört uns gleich an und ist bereit, das Interview zu geben.
Ich schiebe hier schon mal den Regler für dein Telefon hoch. Das ist nämlich eine spezielle Situation. Wir rufen ihn nämlich an über Handy und versuchen das jetzt hier on air zu schalten.
1, 2, 3.
Mal gucken, ob es klappt. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz sagen, die Karawane ist wahrscheinlich hier auch einigen Leuten bekannt. Die haben auch schon einige Male Karawanen quer durch Deutschland gemacht.
Ja, Milou.
Und da ist er schon.
Hallo, Milou.
Hallo, Milou.
Willkommen in der Radiosendung. ABS Magazin. Also, ja genau, ich wollte nicht allein über das Tribunal erzählen. Also du bist die beste Person, die uns erzählen wird, was hier stattfinden wird. Also kannst du uns kurz erzählen, also von dir, wer du bist zuerst, wo du herkommst und warum du in Deutschland bist?
Ja, also ich heiße Milot Lama Sherif. Ich komme aus Algerien und ich bin hier in Deutschland als Asylbewerber mit meiner Frau, die aus der Ukraine kommt. Wir sind in Deutschland seit 2009. Mhm. Wie Sie wissen, bin ich aktiv mit The Voice Refugee Forum seit 2010 und zusammen mit der Karawane organisieren wir das Tribunal.
Okay, und warum heißt das Tribunal und nicht Konferenz? Also welche Rolle hat diese Benennung oder was wollt ihr erreichen?
Ja, also die Idee zum Tribunal begann also in 2009 in Jena. Es gab damals eine Konferenz vereinigt gegen koloniales Unrecht in Deutschland und seit 2009 gab das Idee, ein Tribunal zu machen. Das Tribunal ist kein traditionelles Gerichtsverfahren. Wir nehmen das Recht mit unserem menschlichen Gefühl und unserer Würde zu urteilen. Das Tribunal soll sowohl einerseits neutral einfach die Fakten darlegen, als auch unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Das Tribunal in Berlin ist auch ein Treffen der unterschiedlichen Flüchtlingsgemeinschaften aus der ganzen Republik, viele Flüchtlinge und auch Fachexpertinnen dabei sind.
Okay. Und also das Name lautet auch, also Flüchtlingstribunal gegen Deutschland. Also das ist der vollständige Name. Also wer ist unter Deutschland hier gemeint? Ist die Regierung oder ihre Außenpolitik?
Ja, natürlich. Also die Regierung ist verantwortlich. Und nicht nur die Regierung, auch das Parlament oder wie hier sagen, das Bundestag. Also die Flüchtlinge und Migranten in Berlin werden ihre Klagen gegen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland öffentlich erheben. Mhm. Es hat nichts damit zu tun mit der Gesellschaft. Wir haben immer sehr gute Kontakt mit der Gesellschaft. Wir haben viele Aktionen in verschiedenen Regionen in Deutschland organisiert. Viele waren immer dabei. Wir haben wirklich keine Probleme mit der Bürger. Und viele wissen nicht die Situation der Flüchtlinge in Deutschland. Viele denken, dass der Flüchtling eine Arbeitsstelle hat oder kriegt zu viel Geld und so weiter. Genau. Aber sie wissen nicht die Situation hier in Deutschland. Wie ist das für die Flüchtlinge?
Genau, und also ich habe auch sehr viel gehört. Also zum Beispiel, es gibt diese Gesetze von 1993, die sogenannte Asylbewerbungsleistungsgesetz. Sehr viele Leute verstehen nicht, warum diese Gesetze so schlecht beurteilt werden. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, warum diese Gesetze von euch also sogar als rassistisch bezeichnen werden? Vielleicht kann man jetzt so ein gesamtes Bild von der Missen der Asylpolitik, die von der Regierung betrieben wird, mit zum Beispiel.
Ja. Also Asylbewerberleistungsgesetz ist ein diskriminierendes Gesetz. Es wurde nur für eine Gruppe der Menschen gemacht, die heißen die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge bekommen zum Beispiel in Süddeutschland wie Bayern und vielleicht Baden-Württemberg, die bekommen Essen-Paket und Gutscheine statt Bargeld. Sie haben keine Krankenversicherung, weil also Asylbewerberleistungsgesetz hilft nicht um die Flüchtlinge zu versichern. Mhm. Diese Gesetz macht die Flüchtlinge kaputt. Der Ziel der Asylbewerberleistungsgesetz ist, die Flüchtlinge Deutschland verlassen, freiwillig zu verlassen. Also es bringt die Flüchtlinge einfach unter Druck.
Genau. Und genau, ich habe auch doch das irgendwo gefunden, dass auch in diesem Asyldurchführungsverordnung sogar draufsteht, dass also unter diese Unterbringung die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland gefördert werden sollte. Also das ist eine klare Form quasi des, ja, wir wollen euch nicht hier, wir können euch nur geben, also das Geringste an Verpflegung, aber nichts mehr. Und das ist quasi so eine ein Entzwang, die eigene Entscheidung zu nehmen, zurückzukehren zum eigenen Land.
Wie gesagt, diese Gesetze auch nicht nur Asylbewerberleistungsgesetz, also zum Beispiel Lagersystem, also die Isolationssystem. Es macht immer die Flüchtlinge unter Druck, wie zum Beispiel psychischer Druck. Der Flüchtling oder die Flüchtlinge nach 5, 10 Jahre, 12 Jahre haben keine Chance in Deutschland, keine Perspektive und manchmal haben keine andere Möglichkeit, nur Deutschland zu verlassen. Das ist der Ziel, also leider. Selbst der Innenminister von Niedersachsen hat das deutlich gemacht, gesagt, dass das Asylbewerberleistungsgesetz ist für die Flüchtlinge immer zu erinnern, dass Deutschland nicht ihre Heimat ist und sie sollen zurück nach ihrer Heimat. Ich habe der Innenminister Name also vergessen, aber es ist immer online und man kann das finden. Mhm.
Ja, es ist auch nicht nur der aus Niedersachsen. Also ich habe genau solche Sachen auch schon vom bundesdeutschen Innenminister gehört, beziehungsweise auch ansonsten von öffentlichen Stellen. Es ist auch tatsächlich so, weil du das mit der Lagerhaltung angesprochen hast, und das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Wir hatten vor 2 Jahren mal den Fall, dass tatsächlich ein Dorf sich entschieden hat, alle Asylbewerber, die dort in einem Lager untergebracht waren, schlichten einfach im Dorf wohnen zu lassen, mit dem Erfolg, dass ganz plötzlich sich die Leute mit den Einheimischen sehr gut verstanden haben. Und das war gar nicht im Sinne der Verantwortlichen etwas weiter oben in den Behörden. Und daran sieht man eigentlich ziemlich deutlich, in welche Richtung hier gehandelt wird.
Ja. Genau.
Genau. Ich habe auch auf einem Artikel auf eurer Webseite gelesen. Also es gibt sehr viele Artikel, die sehr, sehr berührend sind und sehr interessant zu lesen sind. Und ich habe da gelesen, dass ihr über die Illusion von der Demokratie spricht. Also und dass ihr die Demokratie hier in Deutschland demaskieren wollt. Was steckt hinter dieser Maske der Demokratie? Also was hast du auch selber erlebt? Warum ist das keine Demokratie für Leute, die aus anderen Ecken der Welt kommen?
Ja, also Deutschland und viele andere Länder nutzen die Propaganda. Wir haben alle gehört, dass Deutschland ein Land der Demokratie ist. Als wir hierher kamen, fanden wir, dass das einfach eine Illusion war. Residenzpflicht, Assembly-Packet, Isolationslager, Arbeitsverbot und Abschiebungen gehören nicht und nie zur Demokratie. Demokratie heißt, die Menschen frei zu bewegen und nicht Isolation oder Residenzpflicht. Viele wissen nicht über diese, also viele Flüchtlinge, bevor sie hierher kommen, wissen nicht, dass die Situation von Flüchtlingen in Deutschland sehr schlecht ist, weil Deutschland macht immer klar durch die Medien und auch die Außenpolitik, dass Deutschland ist ein tolles Land für Freiheit, für die Sicherheit und so weiter. Aber die Leute, als sie hierher kommen, sind schockiert, wenn sie mit diese Gesetze konfrontiert sind.
Mhm. Also auch da kann man jetzt nur sagen, es gab jetzt auch gestern wohl eine Entscheidung der Europäischen Union zu diesen Sachen, in der zum Beispiel unter anderem klargestellt worden ist, dass die Handhabung Leute zwischen 16 und 18, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dass es nicht okay ist, wenn diese Leute zum Beispiel in Gewahrsam genommen werden. Das ist ja auch eine Sache, die hier relativ häufig passiert. Und das ist gestern wohl entschieden worden, dass unter anderem das absolut ein Unding ist. Aber das ist nur eins von eben vielen solchen Sachen.
Ja, ja, ja. Also das Tribunal wird die Regierung skandaliert, die Selbstorganisationen der Flüchtlinge und Migrantinnen werden einer Dokumentation, die für lange Jahre sammelten über die Menschenrechtsverletzungen und in Deutschland und auch in Europa und das Unrecht an Flüchtlingen und Migrantinnen, eine Dokumentation wird also zum Tribunal gebracht.
Okay. Wer soll am Wochenende in Berlin mitmachen und warum? Und kannst du auch uns kurz sagen, also wo das Treffpunkt, der Treffpunkt in Berlin ist am 13. Das ist schon morgen, ne?
Ja, also das Tribunal fängt ab morgen um 10 Uhr an in Marienplatz in Berlin. Wiederhole ich noch einmal, morgen ab 10 Uhr in Marienplatz. Es ist geplant, die Klagen und die Beweisführung an drei Gruppen vorzutragen von den Opfern und ihren Familien, von Fachexpertinnen und von den Selbstorganisationen der Flüchtlinge und Migrantinnen. Also die Fachexpertinnen, damit gemeint, wie zum Beispiel die Ärztinnen, Anwältinnen und Professorinnen für Soziologie, Recht oder Politik, werden die Praxis der deutschen Politik mit internationalen Vereinbarungen vergleichen und aus ihrer Sicht bewerten.
Mhm. Super.
Ja, also dann...
Wir bedanken uns, genau. Milot, für dein Interview. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Aktion, die in Berlin stattfindet. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Leute, Menschen, die sich einfach für die Situation von anderen Menschen interessieren, weil ich weiß auch von Karawane, da sind nicht nur Flüchtlinge dabei, sondern sehr viele deutsche Leute, die sich engagieren und die euch helfen wollt.
Ich habe noch eine Frage. da ja viele Leute auch viel im Internet unterwegs sind, gibt es da eine Möglichkeit, dass man euch quasi erreichen kann, beziehungsweise dass man da eine Website von euch sehen kann?
Also man kann uns erreichen durch refugietribunal.org, aber auch als thevoiceforum.org oder thecaravan.org. Also es ist wirklich einfach, uns zu erreichen durch Internet, und gibt es da alle Adresse und auch alles, also wir werden um alles uns kümmern, wie zum Beispiel Schlafplätze und Transportkosten und so weiter. Einfach bei uns melden. Ja, und wie gesagt, refugietribunal.org ist der Homepage des Tribunals.
Ja, wir danken dir auf jeden Fall dann für das Interview und
ich
diese Informationen.
Für die Chance.
Vielen Dank, Milo. Dann, ich hoffe, das Tribunal ist erfolgreich und sehr viele Menschen kommen zu euch, um euch zu unterstützen.
Dankeschön. Danke für die Angelegenheit. Dankeschön.
Jo, tschüss.
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 Jupp. So, dann hatten wir das, haben wir das Interview doch tatsächlich problemlos richtig hingekriegt. Und das mit dem Handy. Super.
Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt.
Ja.
Und wie gesagt, das ist, das wird sehr, bestimmt sehr interessant sein, dazu sein für Leute, die vielleicht sich in Berlin befinden. Aber dann könnt euch immer so weiterhin an euch an diese Organisation wenden, falls ihr mit dem Flüchtlingssituation interessiert seid. Und genau, ich wollte nur ganz kurz zu diesem Thema sagen, wegen dem Fall von der afghanischen Frau, die Leute, die spenden wollen, die können sich auch so an Barbara Lücken wenden. Sie kann euch auch eine Spendenquittung geben für eure Hilfe und ihr könnt Frau Lücken unter dieser E-Mail-Adresse kontaktieren. Das ist die Welle, also Welle, Welle, Bindestrich, Verwaltung, also V-E-R-W, einfach, also abkürzen von Verwaltung, @t-online.de. Also nochmal, Welle, Bindestrich, V-E-R-W, @t-online.de.
Ja, und zu dem anderen Thema, was wir eben noch hatten, falls das nicht so gut verständlich war jetzt über das Telefoninterview, ihr könnt auf jeden Fall The Voice erreichen über thevoiceforum.org. Ich habe die Website hier offen und ich muss sagen, die ist auch sehr, sehr informativ und bietet da tatsächlich eine ganze Menge Möglichkeiten, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, falls da und hoffentlich Interesse besteht. Und damit würde ich fast sagen, können wir noch ein Stück Musik spielen. Wenn du magst, hast ja so schöne Sachen rausgesucht.
Sollen wir?
Ja,
Manu Chao?
Machen wir. Ja.
Manu Chao.
Gerne. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wie gesagt, ich wollte ja noch ein bisschen was zur Türkei sagen. Viel kann ich auch nicht sagen. Ihr habt wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass es da am Taksimplatz vor anderthalb Wochen losgegangen ist mit einer Demonstration, ähnlich wie Stuttgart 21. Erdogan möchte Istanbul zum großen Zentrum ausbauen. Geplant ist ein Stadtausbau vom Ägäischen Meer bis zum Schwarzen Meer. Also die gesamte Nord- und Südküste entlang des Bosporus soll quasi Stadtgebiet von Istanbul werden. Es ist geplant, ein Riesenflughafen dort, der so überdimensioniert ist wie das Projekt, was wir in Berlin kennengelernt haben, der allerdings nicht unterirdisch gebaut werden soll, anders als Stuttgart 21. Aber vor allen Dingen geplant war, den letzten Park in der Stadtmitte Istanbuls Platz zu machen, um dort irgendwelche tollen Gebäude zum Geldverdienen hinzustellen. Das offensichtlich hat vielen Bürgern in Istanbul nicht gefallen, und zwar wirklich in Istanbul. Das heißt, die sind da auf die Straße gegangen, haben gesagt, dagegen demonstrieren wir, wenn man uns schon nicht sonst zuhört, mit dem Erfolg, dass sie halt zusammengeknüppelt worden sind und das gleich zu Beginn am ersten Tag. Und dass man ihnen auch außerdem erklärt hat, dass ihr Begehren überhaupt nicht wichtig ist und überhaupt nicht interessant. Daraufhin gab es dann tatsächlich Demonstrationen und auch Solidaritätskundgebungen in der gesamten Türkei, in der gesamten Türkei mit der gleichen Gewalt reagiert worden ist wie in Istanbul. Mittlerweile hat es mehrere Tote gegeben. Es wird nicht nur mit Wasserwerfern und Pfefferspray vorgegangen, sondern auch mit Gummigeschossen, die hier noch nicht erlaubt sind. Aber letztendlich ist, muss man wirklich so sagen, wird da eine Politik gefahren, die sich in wenigen Dingen von dem unterscheidet, was zum Beispiel hier in Frankfurt bei Blockupy zu erleben war. Es wird nämlich einfach draufgehauen. Erdogan hat gestern dann unter anderem eine Rede im Fernsehen gehalten, in der er auf diese Situation eingegangen ist und diese Leute als seine Kinder bezeichnet hat, die sich nicht benehmen können und die man folgedessen auch eben bestrafen müsste mit allen erdenklichen Maßnahmen, während wohl aber gleichzeitig im türkischen Fernsehen Bilder zu sehen waren, die genau dem entgegengesetzt waren. Also ich weiß von Leuten, die das gesehen haben dort im Fernsehen und die gesagt haben, ja, dummerweise hat man, während er da am Schimpfen war, Bilder gesehen, wie Polizei auf Leute losgeht. Und interessant ist zum Beispiel auch, dass natürlich hier wieder das schöne Bild angekommen ist von der islamistische oder Islam-Hintergrund von Erdogan, quasi dass es auch um solche Sachen ging. Tatsache ist aber, dass sämtliche Gruppen der türkischen Bevölkerung, egal aus welchem Lager sie kommen, sich innerhalb dieser Gesellschaft befinden, die sich gegen Erdogans Projekte stellen und dass auch da wieder sich zeigt, dass Erdogan eben nichts weiter ist als einfach nur einer aus der neoliberalen Ecke, der meint, für Geld könnte man einfach alles tun und auch schlicht und einfach Menschenleben dann eben nicht beachten, und zwar überhaupt nicht beachten. Vielmehr kann ich leider dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass ich da bis nächste Woche oder bis übernächste Woche dann doch nochmal einen Studiogast bekomme, der ein bisschen mehr in dieser Sache drinsteckt und der uns da ein bisschen mehr auch vielleicht nicht aus direkter Erfahrung sagen kann, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir jemanden bekommen, der zurzeit in Istanbul auf irgendeiner Demonstration ist. Aber es wäre halt doch schön, wenn ich da die Möglichkeit habe, vielleicht noch jemanden zu kriegen, der ein bisschen mehr in dieser ganzen Geschichte drinsteckt. Ein anderes Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ist, es gab gestern Entscheidungen zum Asylgesetz zur Asylgesetzgebung in Gesamteuropa. Dabei sind einige Bereiche auch der deutschen Asylpolitik ganz klar kritisiert worden, eben was ich auch schon eben sagte, dass zum Beispiel Kinder hier wie Erwachsene vor dem Gericht behandelt werden und dementsprechend dann auch zum Beispiel ins Gefängnis kommen, also man nennt das so schön Abschiebegewahrsam, es ist aber nichts anderes als Haft, und das betrifft hier halt unter anderem auch Minderjährige, die bisher eben einfach nicht wie Minderjährige behandelt worden sind. Das ist eine Entscheidung, die die EU jetzt geändert hat. Denn jetzt ist ganz klar, dass alle, die unter 18 sind, auch wie Jugendliche behandelt werden müssen und wie Kinder, und dass ihnen sowas nicht passieren darf. Es gibt noch ein paar andere Einschränkungen. Insgesamt allerdings sind leider viel zu viele Dinge, die Asylpolitik betreffen, leider doch bestätigt worden. Und die Festung Europa ist keineswegs aufgelöst mit diesem Urteil. Damit geht unsere Sendung, lieber Andrea, so ganz allmählich schon zu Ende.
Genau, leider ist wie jede Mittwochsendung zu Ende. Aber ich bedanke mich mit dir, Tim, dass es heute gelungen ist, dass diese zwei Interviews zu machen. Ein ganz wichtiges Thema, die auch also nächste Woche rankommen wird. Also vielleicht nicht als Hauptthema, aber wir werden auch so zwei Gäste hier haben für ein Interview von der Asylberatungsgruppe von Amnesty International. Da am 20. Juni der internationale Flüchtlingstag ist.
Ah.
Genau, und da werden wir am 19. Natürlich. Der Sendung drüber berichten.
Ja, das ist ja cool. Du machst dann auch wieder Moderation mit. Und ja, ansonsten viel bleibt uns jetzt nicht mehr übrig, was wir dann noch sagen können. Außer, dass natürlich ihr wie üblich uns natürlich kriegt über Antenne auf 91.8 im Kabel über die 99.85 im Livestream über www.radio.x.de, und unsere Sendung könnt ihr nachhören, wenn ihr da Sachen verpasst habt, entweder morgen hier in der Wiederholung, aber ansonsten auch immer auf unserer Website absmagazin.de. Ja, und wenn du magst, lassen wir die Musik noch, wir brauchen sie gar nicht mehr mit Musik ausklingen zu lassen, es ist noch 30 Sekunden. Danke, Andrea.
Danke, Tim.
Wir verabschieden uns. Macht's gut.